Ja, soll heute um einen Teil der Bergpredigt gehen, und zwar um Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Und ich denke mal, zu Beginn lesen wir einfach mal die Verse. Genau, also Matthäus 5, ab Vers 13, da spricht der Jesus: Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Genau. Das ist unser Text für heute. Und ich glaube, es ist ja ein ziemlich praktischer Anspruch, den dieser Text hat an uns. Und wie gesagt, das passte jetzt zu dem, also war jetzt nicht abgesprochen, aber passte zu dem Lied eigentlich gerade ganz gut. Und auch zu dem, was Martin vorhin im ersten Teil schon gesagt hatte. Ja, unser Christsein sollte irgendwie praktisch sein. Und ich glaube, darum geht es in der Bergpredigt auch. Und zwar, also bei uns in der Gemeinde betrachten wir zurzeit, oder haben wir eine Predigtreihe zum Thema der Bergpredigt. Und deshalb habe ich letzte Woche genau auch schon mal zu diesem Thema bei uns gepredigt. Und ich denke, die Bergpredigt ist ja in erster Linie, die umfasst ja die Kapitel Matthäus 5 bis 7 komplett. Also es ist schon ein ziemlich langer Abschnitt, eine ziemlich lange Predigt. Aber da steckt so viel drin, in dieser einen Predigt, die der Jesus dort damals gehalten hat, dass man da getrost 6, 7 oder auch noch mehr Predigten raus machen kann und wahrscheinlich immer noch nicht erschöpfend die Worte erfasst hat, die er Jesus dort uns mitteilt. Aber es ist eine Lehre für die Jünger, denn in 5 Vers 1, da lesen wir, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als sie sich gesetzt hatten, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Also es geht in dieser Predigt, die Adressaten sind die Jünger und nicht irgendwelche Menschen. Deshalb muss man auch sehen, dass diese Worte an gläubige Nachfolger gerichtet sind und nicht an solche, die keine Verbindung zu ihnen haben. Denn das ist genau das, was jetzt, sag ich mal, die Zeugen Jehovas zum Beispiel tun. Ja, die rackern sich ab und versuchen aus eigenen Werken, Stücken irgendwie Gutes zu tun und sich dadurch den Himmel zu erarbeiten. Aber darum geht es nicht in der Bergpredigt. Oder andere tun das auch. Ja, die versuchen, also Leute aus der Welt, die finden die Bergpredigt auch ganz toll und denken, wenn ich mich daran halte und Dinge tue, die da geschrieben werden, ja, dann werde ich schon irgendwie ein gutes Leben führen und Gott wird mir das hinterher vielleicht auch zuschreiben. Aber darum geht es nicht. Es geht hier um Leute, die schon bekehrt sind, die seine Nachfolger sind, die Jünger sind und die halt in seiner Gesinnung ihm gleichen wollen. Und an die Leute ist diese Predigt adressiert. Und deshalb, das ist, glaube ich, wichtig, zum Beginn sich das vor Augen zu führen, damit man weiß, an wen es oder worum es hier geht. Und ja, in der ganzen Bergpredigt werden halt Verhaltensregeln aufgeführt für Jünger, für das persönliche Leben der Jünger, also wie es im wie ich mich selbst verhalten sollte und dann natürlich auch im Verhältnis der Jünger untereinander, also mit meinen Mitgeschwistern, mit meiner Familie und so weiter. Einfach ja, Leben, Regeln fürs Leben, wie ich leben kann. Und ja, das so als kleine Einleitung, worum es eigentlich in der Bergpredigt geht und warum oder was das auch für Auswirkungen hat auf die nächsten Verse. Und dann beginnt er ja mit den Seligpreisungen und jetzt sind wir quasi in den Versen 13 bis 16. Wo der Jesus zwei Vergleiche nennt und mit Alltagsgegenständen oder Dingen, die wir aus dem täglichen Leben eigentlich kennen, nämlich Salz und Licht. Und ich fange einfach mal damit an, mit dem Salz. Was hat Salz für Eigenschaften? Und ja, wir können eigentlich erkennen, Salz ist ein sehr robustes Element oder Lebensmittel. Und zwar handelt es sich bei Salz ja um eine Verbindung aus Natrium und Chlor, also NaCl, Natriumchlorid, ein Salz, eine Verbindung. Und das ist das Kochsalz, was wir normalerweise so kennen, mit dem wir, ja, wie gesagt, kochen und würzen und so weiter. Es hat eine Schmelztemperatur von 801 Grad Celsius. Ja, Salze bilden Kristalle, die recht spröde sind und zerbrechen können. Und Salz ist einfach lebensnotwendig. Für unser tägliches Leben als Mensch brauchen wir Salz, um dem Körper entsprechend die Lebensgrundlage zu bilden. Wenn man nur destilliertes Wasser trinkt, wo nichts drin ist, ja, das bringt nichts. Oder wenn man, ich bin jetzt nicht der Mediziner oder auch nicht der Chemiker und so weiter, aber so gewisse Grundsachen kennt man ja vom Salz. Und Kochsalz ist gesetzlich vorgeschrieben, dass das zu 97% aus NaCl bestehen muss. Und darüber hinaus, also es gibt ja viele verschiedene Salze und da gibt es auch Salzgourmets, die irgendwelche Unterschiede im Salz feststellen. Also es gibt, weiß nicht, rotes, rötliches Salz und grünlich und wie auch immer. Das hängt dann damit zusammen, dass da noch irgendwelche Mineralien mit dran gebunden sind. Und wie gesagt, da gibt es Salzsommeliers oder so weiter, die können ja wirklich sagen, das Salz schmeckt eher nach Seife oder nach, weiß ich nicht, verschiedenen leckeren Geschmacksstoffen, die veredeln dann ein Gericht. Aber fürs Normale, ja, reicht halt ein normales NaCl. Also wie gesagt, es gibt dann bunte Salze und ja, die sind verschieden würzig und können verschiedene Geschmacksnoten haben. Und interessant ist auch noch, je feiner das Salz halt gemahlen ist, desto intensiver ist eigentlich der Geschmack, weil je kleiner es ist, desto größer oder desto mehr Angriffsfläche ist auf der Zunge, sag ich mal, und dann schmeckt man das Salz stärker oder weniger stark. Und ja, es kann dann auch halt natürlich scharf oder beißend sein, irgendwann, wenn man zu viel Salz auf einmal isst oder trinkt. Und so kann man natürlich auch ein Essen versalzen, ne? Also wenn man zu viel Salz dran ist, ist auch nicht gut und es ist schwierig, das wieder dann so hinzukriegen, dass das Gericht gut schmeckt. Hauptsächlich verwenden wir Salz ja entsprechend zum Würzen von Lebensmitteln. Es gibt noch Anwendungen wie Streusalz, ja, wo aufgrund der Eigenschaft von Salz die Schmelztemperatur von Wasser runtergesetzt wird, sodass dass man nicht ausrutscht, wenn es glatt ist. Zum Glück ist ja die Jahreszeit jetzt so bald vorbei, dass es so kalt ist und dass man das Streusalz braucht. Und wir im Ruhrgebiet hier brauchen ja sowieso relativ wenig Streusalz, weil es mittlerweile so mild sind, die Winter. Und das ist aber in der Regel halt auch nicht zum Verzehr geeignet, weil einfach die Qualität, die Reinheit auch schlechter ist oder nicht so hoch sein muss wie für ein Kochsalz. In Deutschland jedenfalls. Und was auch noch ein wichtiges Anwendungsgebiet von Salz ist, dass es gerade früher, in früheren Zeiten, als es noch keine Möglichkeiten gab, Kühlschränke und so weiter, war die Möglichkeit der Konservierung oder das als Konservierungsmittel zu verwenden. Dann wurde meistens irgendwie die Fleisch oder was man immer so hatte, eingelegt in Salzlake und so weiter. Und dann wurde aufgrund der Eigenschaft, dass das Wasser quasi entzogen wurde aus diesen Lebensmitteln, die Lebensgrundlage für diese Mikroorganismen entzogen, die ja die Lebensmittel dann verderblich machten. Und so konnte man die Sachen länger haltbar machen und man konnte das Essen länger genießen. Wenn auch mit vielleicht ein bisschen anderem Geschmack. Und wir kennen es heute auch noch, Sachen werden gepökelt oder so. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, was da geschieht. Ja, dann sagt der Jesus hier, das Salz könne fade werden, also den Geschmack verlieren. Und wenn man jetzt einen Wissenschaftler fragt, Leute, die sich damit auskennen, die sagen, nee, Salz ist Salz, das wird nicht fad, das kann den Geschmack nicht verlieren, so wie andere Gewürze, wenn man die stehen lässt länger, irgendwann geht halt der Geschmack verloren, weil die einfach aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung verflüchtigen sich die Stoffe und so weiter, die für den Geschmack zuständig sind. Bei Salz ist es aber nicht so, weil Salz, wie ich gerade schon beschrieben habe, ist ziemlich unveränderlich. Ne? Also wie gesagt, das schmilzt erst bei 800 Grad und so weiter. Und die Eigenschaft des Salzigseins, des Salzigschmeckens, kann es nicht verlieren. Wieso sagt also dann der Herr Jesus hier, dass Salz fade werden kann? Wenn fade wird, dann wird es halt hinausgeschmissen. Also genauso wie man kein fettfreies Fett irgendwie haben kann, gibt es kein salzloses oder fades Salz. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, das zu erklären. Zum einen kann man einfach sagen, der Jesus wollte mit diesem Vergleich einfach darauf, weil er so absurd ist, darauf hinweisen, dass das eigentlich gar nicht geht, dass wir als Jünger nicht wie Salz sind. Oder zum anderen war damals halt einfach das Salz, was die Menschen hatten, noch nicht so rein. Also oft war es dann halt einfach Gestein oder Mineralien, wo Salz halt drin war. Und man hat das Salz halt gelagert. Und wenn es halt nass wurde, dann wurde irgendwann das Salz aus diesen Mineralien, aus den Steinen rausgespült. Und irgendwann schmeckt es halt nicht mehr. Und dann hatte man halt nur noch ein bisschen Kies übrig oder so. Ja, und das hat man auf die Straße gestreut und dann wurde es zertreten. Und auch das ist durchaus eine plausible Erklärung, warum der Jesus davon spricht. Weil dann ist Salz halt einfach in seiner Eigenschaft nicht mehr vorhanden. So viel zum Salz. Kommen wir zum Licht. ja, Licht, ich habe hier mal eine, also wir kennen ja alle Licht, aber ich habe hier noch mal so eine physikalische, also ich bin auch kein Physiker, ich bin Kaufmann, physikalische Erklärung hingeschrieben oder Definition von Licht. Und zwar ist Licht im Sinne der klassischen Elektrodynamik, wird Licht als eine hochfrequente elektromagnetische Welle aufgefasst. Im engeren Sinne ist Licht nur der für das menschliche Auge sichtbare Teil des elektromagnetischen Spektrums, das sichtbare Licht, also Wellenlängen zwischen ca. 380 und 780 Nanometer. Ja, Newton ist Kraft, deshalb. genau. Ja. Richtig. Genau, also, was ist Licht? Jeder von uns kennt Licht. Hier ist Licht im Raum. Und wenn kein Licht da wäre, dann wäre es ziemlich dunkel. Ja, Licht ist einfach da. Licht hört nicht auf, Licht zu sein, sondern Licht ist einfach da. Wenn wir kein Licht haben wollen, müssen wir es verdunkeln. Dann müssen wir das drüber machen. Aber genau das ist ja die Eigenschaft von Licht, dass wir Dinge sehen wollen. Es deckt auf. Licht gibt Sicherheit. Wenn wir im Dunkeln irgendwie einen einsamen Weg laufen, durch den Wald oder so, ja, dann nimmt man eine Taschenlampe mit, damit man was sieht, wo man hinlaufen kann. Oder heutzutage reicht auch, wenn man ein Handy dabei hat, weil die alle so ein kleines Licht haben. Ich habe letztens bei uns in der Zeitung stand noch ein Artikel, da war, wurde an einer Hauptstraße, wurden die Lampen ausgetauscht an den Straßenlaternen. Und neben dieser Hauptstraße, da führte so ein Hundeweg, sag ich mal, vorbei, wo die ganzen Leute mit ihren Hunden Gassi gingen. Und der war immer schön ausgeleuchtet durch die ursprünglichen Laternen. Aber im Sinne des Energiesparens und so weiter hat man festgestellt, die waren überdimensioniert und hat die Lampen ausgetauscht. Und jetzt war dieser Fußweg nicht mehr beleuchtet. Da gab es einen Leserbrief, der hat sich dann beschwert, dass der Weg nicht mehr ausgeleuchtet ist und hat die Stadt eine Stellungnahme abgegeben, warum das nicht mehr so ist und so weiter. Da könnte man jetzt auch keine neuen Lampen hinbauen, weil die eigentlich da nicht für vorgesehen sind. Aber man sieht halt an diesem Beispiel, ja, wir brauchen Licht, um uns zu orientieren und um uns auch sicher zu fühlen auf dem Weg. Ja, wenn da eine Frau einsam hergeht, ja, dann hat sie auch vielleicht Angst, dass da irgendein Mann kommt und sie überfällt oder was auch immer. Aber wenn man sieht, da ist Licht und ich kann erkennen, ob irgendwo Gefahr droht, dann gibt mir Licht Sicherheit. Ja, und halt auch Orientierung. Ne? Ich sehe, wo der Weg lang geht. Und wenn man heutzutage die Autoscheinwerfer sieht, ja, also ich bin zwar noch nicht so alt, aber mein erstes Auto, das hatte so normale Lampen, sag ich mal. Da konnte man nicht so weit gucken. Im Vergleich, jetzt hat mein Auto hat irgendwelche Halogenscheinwerfer, die leuchten viel weiter und man fühlt sich viel sicherer, wenn man dann auch so eine Straße entlang fährt. Also wir orientieren uns daran. Genau. Licht kann nicht verborgen sein. Also Licht ist da, wenn Licht da ist, ist halt, es ist unglaublich schwierig, auch überhaupt einen Raum zu schaffen, in dem völlige Dunkelheit herrscht. Ja, und dann ist Licht natürlich auch eine Lebensquelle. Ohne Licht kann eigentlich nichts wachsen, nichts entstehen. Die Bäume benötigen Licht für die Photovoltaik, Photovoltaik ist auf dem Dach, aber da brauchen wir auch Licht, damit da Strom raus wird. Also es gibt Energie. Und es hat eine verändernde Kraft. Also durch Licht entsteht Neues, entsteht Leben, entsteht Kraft und Veränderung. Und deshalb ist Licht so wichtig für uns. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir einfach, dass Licht am allerersten Tag der Schöpfung erschaffen worden ist. Gott hatte die Erde geschaffen und direkt als erstes schafft er Licht. Das war noch nicht die Sonne und die Sterne und so weiter und der Mond. Das kam erst, glaube ich, am dritten Tag. Auf jeden Fall nicht am ersten. Und es war also schon Licht vorhanden, bevor es die Sonne gab. Interessant. Und als er es geschaffen hatte, sagte er am Ende des ersten Tages, es war gut. Also das, was Gott geschaffen hat, war gut und dazu gehört auch das Licht. 1. Mose 1, Vers 3 und 4 steht das. Der Herr Jesus selber spricht von sich als dem Licht der Welt. Mehrfach, zum Beispiel in Johannes 8, Vers 12 oder Johannes 12, Vers 46, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und was schade ist, was wir in Johannes 1, Vers 5 lesen, ist ja, dass das Licht in die Finsternis scheint, wovon wir Jesus sprechen, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also Jesus war das Licht der Welt und ja, die Welt hat es quasi nicht aufgenommen und wollte es nicht aufnehmen. Und heute, wo der Jesus nicht mehr in dieser Welt ist, zumindest nicht halt körperlich, sind wir als seine Jünger diejenigen, die als Lichter in diese Welt scheinen. Philipper 2, Vers 15 lesen wir davon. Das möchte ich auch noch mal einmal lesen, diesen Vers. Philipper 2, Vers 15, dort steht, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also wir haben diese Aufgabe eigentlich vom Herrn Jesus übertragen bekommen, als Licht in diese Welt zu strahlen. Und hier in Matthäus 5 sagt er ja dann auch, ihr seid das Licht der Welt. Und das ist, denke ich, eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir dort haben. Und die gilt es irgendwie mit Leben zu füllen. Wie kann man Licht sein? Wie kann man Salz sein? Und darum soll es dann auch weitergehen. Interessant ist noch, er sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Sind das irgendwie Gegensätze, Erde und Welt? Oftmals setzt man das ja gleich, wenn man spricht. Ich denke, es macht in dem Fall auch nicht, also für die Anwendung, für unser Leben nicht den großen Unterschied, ob wir jetzt von Erde oder Welt sprechen. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen unterscheiden möchte, und das haben kluge Bibellehrer schon getan, da kann man eigentlich sagen, die Erde, oder man kann es in sichtbar und unsichtbar so ein bisschen Welt unterteilen. Und zwar die Erde, das sind unsere irdischen Verhältnisse, in denen wir hier leben. Also, und in diese Verhältnisse sind sowohl Gläubige als auch Ungläubige gestellt. Und das sind, sag ich mal, unsere Lebensumstände mit Ehe, Familie, unsere Fähigkeiten, unser Besitz, Arbeitsverhältnisse, Nachbarschaften und so weiter. Was alles dazugehört, also unser ganz normales Umfeld, in dem wir uns bewegen, in dem jeder Einzelne sich bewegt, da könnte man von Erde sprechen. Und die Welt hingegen, das ist sozusagen diese unsichtbare Umgebung und dieses System. Definition, was ich hier aufgeschrieben habe, ist ein System, das von dem Fürsten dieser Welt, dem Satan, regiert wird. Es handelt sich um ein böses System, von dem wir lesen, dass die Gläubigen zwar in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Also klar, der Satan ist der Herrscher dieser Welt aktuell. Und da leben wir auch als Christen drin. Und es gibt diese unsichtbare Welt, die uns beobachtet, die sieht, wo wir sind und was wir tun. Aber auch in diese Welt, ja, sollen wir als Licht strahlen und unser Zeugnis weitergeben und vom Herrn weiter erzählen. Genau, und das hat dann halt auch Auswirkungen. Und wir sehen ja, dass auch die Engel und auch die Dämonen an den Herrn glauben zum Beispiel oder wissen, dass es ihn gibt. Und trotzdem sind sie nicht seine Jünger und Nachfolger. Also was ist die Konsequenz, die daraus folgt, dass wir Salz und Licht sein sollen? Und eigentlich ist es falsch, dass wir sagen, wir sollen das Licht sein, oder wir sollen das Salz oder das Licht sein, sondern wir sind es. Ne? Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist ein Zustand, das ist eine, das ist unsere Identität, unsere DNA. Das ist das, was wir sind. Da können wir gar nicht uns von freisprechen, eigentlich. Da gibt es keine Diskussion. Wir sind das Salz der Erde. Wir sind das Licht der Welt. Du bist das Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt. Und das kann man eigentlich nicht, nicht unterdrücken. Und der Jesus nennt ja auch keine Fake News oder so, was man heutzutage überall hört, sondern das ist Gottes Wort, das ist Wahrheit. Das stimmt. Da können wir auch nicht das irgendwie kleinreden oder wegdiskutieren, sondern wir sind wirklich als Jünger sind wir Salz und sind Licht. Und wenn ich das nicht möchte oder wenn ich das nicht tue, dann ist es eigentlich so, als ob ich meine eigene Identität leugne. Das ist zwar heutzutage auch sehr beliebt, zumindest in den Medien hat man den Eindruck, Stichwort Gender und so weiter, jeder kann sich entscheiden, ob er Mann oder Frau sein möchte. Das ist ja nur eine Frage des, was man gerade möchte. Wir sind Männer und wir sind Frauen und Gott hat uns so geschaffen. Und das ist unsere Identität. Und nur weil ich jetzt sage, ich bin lieber eine Frau, dann bin ich trotzdem keine Frau. Selbst wenn ich überoperiert bin, das ist nicht das, was Gott in mich hineingelegt hat. Sicherlich ein schwieriges Thema für die Seelsorge. Und ich bin froh, wenn ich da nicht mit zu tun haben muss. Aber grundsätzlich ein Thema, was unsere Gesellschaft beschäftigt und wo wir als Christen natürlich uns auch mit auseinandersetzen müssen und Antworten und Lösungen darauf geben müssen und können. In Liebe vor allem. Und was ich damit sagen möchte, ist, wir haben eine Identität, die uns von Gott gegeben worden ist und die sollten wir nicht irgendwie versuchen wegzustellen, wegzudiskutieren und zu verändern, sondern sollten wir annehmen und darin dann auch leben. Sonst verleugnen wir uns selbst und verleugnen letztendlich das, wie Gott sich uns gedacht hat und geschaffen hat und welche Ordnung er gegeben hat. Und wenn das so ist, wenn wir das verleugnen, dann ist es eigentlich so, dass wir wie dieses Salz, was eigentlich nicht Salz, nicht fade werden kann, dass wir rausgestreut werden auf die Straße und zertreten werden. Ich weiß nicht, ob man hier so weit gehen kann. Ich glaube nicht, dass wir unser Heil verlieren dadurch. Aber wir sind jedenfalls kraftlos für das Wort oder für das Evangelium und für das Reich Gottes. Und das, denke ich, ist nicht schön. Das ist nicht das, was der Herr sich von uns wünscht und wie wir sein sollen. Nein, er möchte, dass wir wirklich so leben, wie es unserer Identität entspricht und darin auch aufgehen. Und dann können wir entsprechend auch die Dinge tun, die er von uns möchte. Genau, also wenn wir jetzt nochmal diese Beispiele uns betrachten, das Salz oder das Licht, was der Jesus sich dabei gedacht hat, dann denke ich, kann man ja zu dieser folgenden Anwendung kommen. Und zwar geht es beim Salz in erster Linie darum, also gerade damals auch, um diese Funktion des Konservierens, des Bewahrens. Also heute wird ja immer auch der Begriff in der Parteienlandschaft für konservativ, das ist ganz schlecht und von gestern und so weiter. Nein, es ist oftmals gut, dass wir auch Werte bewahren und konservieren. Und gerade die biblischen Werte, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort, die sind gut, weil er der Schöpfer ist und sich was dabei gedacht hat. Er weiß, wie unser Leben funktionieren soll und warum die Dinge so sind. Und wenn wir als Christen, als seine Jünger diese Werte vertreten und leben in unserem Leben, dann werden die Menschen, die sich immer weiter von Gott her entfernen in unserer Gesellschaft, dann stellen die fest, da sind Menschen, die daran festhalten und die werden überhaupt daran erinnert, dass es ja diese Werte gibt. Ja, oftmals heutzutage hat man den Eindruck, manche Werte, die kennen die Menschen gar nicht. Warum soll ich denn als heiraten? Ne, ich kann auch nächste Woche den Nächsten kennen und der ist toller vielleicht. Dann nehme ich den. Ja, als Beispiel. Genau, aber wir als Christen haben eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ein Leben lang und wir sind treu und das sind unsere Werte, beziehungsweise die Werte, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat und die wollen wir vertreten und daran arbeiten, eine Beziehung auch aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich nicht immer leicht und nicht immer einfach, aber ich denke, das ist das, ja, wie Gott sich das vorgestellt hat und so sind wir halt in unserem Umfeld dafür zuständig, diese Werte auch zu bewahren und dafür einzutreten. Und als zweites, wenn wir dann den Aspekt der Würze nehmen, ja, dann kann das auch einen positiven Einfluss auf unser Umfeld haben. Weil wenn wir zum Beispiel, wenn ich am Beispiel der Ehe bleibe, dann ist es oft so, dass das dann auch doch attraktiv wirkt auf die Menschen in unserem Umfeld. Die sehen, guck mal, da sind Christen, die nicht beim kleinsten Eheproblem sich trennen und was alles da dran hängt. Häuser gehen verloren, die Kinder wissen nicht, wo sie auf das Wochenende sind und so weiter. Das geht einfach sehr viel kaputt. Und wenn wir aber als Christen unsere entsprechend Ehe leben, dass wir sie aufrechterhalten und auch darin ein sinnerfülltes und glückliches Leben führen, was hoffentlich der Fall ist, dann wirkt das positiv nach außen. Das wirkt dann ja attraktiv und irgendwie würzig auf unser Umfeld. Und wenn man sich, glaube ich, anschaut, also wir leben in Barkenberg, also Wolfenbarkenberg ist so ein Ortsteil von Dorsten, wo relativ viel sozial schwache Menschen auch leben. Wobei das jetzt nicht unbedingt Auswirkungen hat, ob die Familien intakt sind oder nicht. Aber wir haben halt auch sehr viele Kinder, die dann halt verwahrlost sind oder die denen es halt nicht gut geht, die in Patchwork-Familien aufwachsen oder morgens rausgehen und abends, wenn die Lichter angehen, erst nach Hause kommen müssen, wo es keine intakten Familien gibt. Und wenn die in christliche Familien kommen und sehen, da sind Vater und Mutter, die kümmern sich um die Kinder und wirkt attraktiv auf die. Ja? Die wollen auch so eine Familie haben. Wir sind neugierig, warum ist das so bei euch? Und da haben wir eine gute Möglichkeit, Zeugnis zu sein und wirklich das Evangelium weiterzugeben. Und gerade Kinder, wenn die das früh kennenlernen, ist es natürlich schön, wenn das Auswirkungen auf ihr Leben hat. Aber das Gleiche ist auf der Arbeit, im Beruf oder so weiter. Wie oft kommt es vor, dass der Chef vielleicht sagt, ja, hier, der muss nicht so genau hinsehen, macht die Zahl noch mal ein bisschen anders oder so weiter. Und da als Christ wirklich da nicht mitzumachen, treu zu sein und ehrlich zu sein, das mag auf kurze Sicht vielleicht mal einen Nachteil bringen, aber auf lange Sicht, glaube ich, können viele auch aus ihrem Berufsleben erzählen, dass das sie weitergebracht hat und dass da auch Segen drauf liegt, dass Gott das segnet, wenn man die Prioritäten da entsprechend setzt und zeugnishaft ist. Und dass dann auch später mal vielleicht auch Leute auf einen zukommen, Kollegen, Vorgesetzte, und dann sagen, ja, guck mal, da habe ich, oder ja, interessant, dass du das so gemacht hast. Ja, du bist ja Christ und so weiter. Das ist cool, dass man das gesehen hat in deinem Leben oder auch in deinem Verhalten. Und viel schlimmer ist ja, wenn die sehen, die wissen, wir sind Christen und dann aber trotzdem da mitmachen. Was ist das für ein Zeugnis? Ja, das macht man, sag ich mal, alles, was man mit Worten aufbaut, sofort reißt man wieder ein. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir da diese Würze, sag ich mal, rüberbringen und dass wir dann auch entsprechend nachahmenswerte Vorbilder sind, wie ich das hier genannt habe auf der Folie. Genau. Ja, und wenn wir uns das Licht anschauen, dann sind wir ja hier bei zwei Beispielen, die der Jesus nennt. Einmal die Stadt auf dem Berg und einmal das Licht im Haus, also was man auf einen Scheffel stellt, ne? Oder auf ein Lampengestell stellt. Und wenn wir erstmal uns auf die Stadt konzentrieren, die auf diesem Berg ist, ich denke, die Jünger werden zunächst mal an Jerusalem gedacht haben, als der Jesus davon erzählt hat, weil Jerusalem liegt ja auf einem Berg, auf dem Berg Zion, ungefähr 1000 Meter hoch, und die meisten Juden, wenn sie nach Jerusalem gepilgert sind, die wohnten irgendwo weiter unten. Und wenn sie nach Jerusalem zogen, dann haben sie diesen Berg gesehen, diese Stadt auf diesem Berg mit dem Tempel und so weiter. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich war noch nie dort. Und auch heute sieht es, glaube ich, anders aus, aber trotzdem, wenn man mit Leuten spricht, die schon mal in Israel waren und in Jerusalem, das muss wohl wirklich so sein und imposant sein, wenn man da hinschaut. Und das war das Bild, was die Jünger vor Augen hatten. Diese Stadt auf dem Berg, die nicht verborgen sein kann. Ähnlich war es, vor zwei Wochen war ich mit meiner Frau in Luxemburg. Luxemburg ist ja auch eine, sag ich mal, eine alte, befestigte Stadt gewesen auf einem Berg. Da konnten zu Kriegszeiten, in Hochzeiten bis zu 8000 Menschen drin Zuflucht finden vor den Feinden. Und die liegt halt auch auf einem Berg. Und wenn man dann, auch unser Hotel war im Tal, ja, und konnte man dann abends auch, gerade war das schön beleuchtet, wenn man dahin dann zur Altstadt schaute. Und so ähnlich stelle ich mir das vor. Dass wir wie, ja, das strahlt halt wie ein Leuchtturm, der Orientierung auch gibt. Und ja, wir können einfach, dieses Licht kann einfach nicht verborgen sein. Wenn Licht irgendwo ist, gerade halt im Dunkeln, ja, und da ist Licht, da sieht man kilometerweit. Und so sind Leuchttürme ja zum Beispiel auch dann halt entsprechend da für die Seefahrer, dass sie von Weitem schon sehen, da ist jetzt Land und da könnten Untiefen sein oder so. Und da muss ich dran vorbei navigieren. Und ja, wenn wir uns überlegen, wie weit Licht eigentlich strahlen kann, wie weit man das sieht, wenn man ins Universum schaut, wie weit die Sterne weg sind, die zu uns kommen, wie viele Millionen Lichtjahre, dann kann man einfach nur staunen. So weit ist Licht sichtbar. Es kann nicht verborgen sein. Natürlich kann man eine Wolke sich davor schieben, dann sieht man den Sternenhimmel nicht. Oder man kann, eine Decke über eine Glühbirne machen, dann sieht man auch weniger Licht. Aber selbst durch so eine Decke strahlt immer noch Licht durch, oder durch eine Wolke, da strahlt die Sonne trotzdem noch durch. Ne? Heute ist bewölkt, es regnet, glaube ich, auch, wenn ich da draußen schaue. Aber die Sonne scheint durch die Wolken hindurch und macht, dass es trotzdem hell ist. Und so kann Licht einfach nicht verborgen sein. Und ich denke, in dem Fall ist es einfach allgemein bezogen auf uns Christen als Gemeinden, dass wir als Licht strahlen in diese Welt und einen positiven Einfluss haben, dass sie ja von uns hören und sehen, wie Gott ist, wie gütig er ist und was davon ausstrahlen kann. Und das zweite Bild von dieser Lampe, die zielt auf mein direktes Umfeld ab. Eine Lampe, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Ja, ich könnte, wie gesagt, jetzt einen Scheffel, also so einen Eimer nehmen und den könnte ich hier jetzt über die Lampe drüber machen und dann wäre das Licht zwar noch da, aber es wird den Raum nicht erleuchten. Und so soll unser Licht nicht sein, sondern unser Licht setzt man eigentlich auf den Tisch oder hängt in der Mitte vom Raum eine Lampe auf und die strahlt in den letzten Winkel des Raumes, damit man alles sehen kann, was da ist. Wenn einem, sag ich mal, ein Stück Geld runterfällt, ja, und rollt weg, dann ist es gut, wenn man Licht hat, um ja, bis in die letzte Ecke zu gucken, wo das ist. Und dann kann man es aufheben und sich freuen und hat das Geld weiterhin. Und ja, so ist es mit unserem Licht auch in unserem direkten Umfeld, also in der Familie, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit. Da soll ich einen positiven Einfluss haben. Da soll mein Licht leuchten und strahlen und ja, wirklich sein Licht weitergeben. Das heißt, in der Familie, dass ich ja, mich so verhalte, wie Gott es möchte, dass ich in meiner Ehe, in meiner Nachbarschaft, in meinem Arbeitsumfeld, wie gesagt, mich entsprechend verhalte und ein gutes Auswirkung habe und als Licht leuchte und dass Menschen sich da an mir orientieren können und sehen können, dass jemand, der hat einen klaren Kompass von Gott und daran richtet er sein Leben aus und hat positiven Einfluss auf meine Familie oder auf mein Umfeld. Und das ist auch ein Prinzip, glaube ich, was in der Gemeinde zählt. Wenn ich in meinem persönlichen, direkten Umfeld mich bewährt habe als Arbeiter und da treu bin, dann vertraut Gott mir auch weitere Aufgaben an. Wenn wir uns im Timotheusbrief, glaube ich, anschauen, die Kriterien für einen Ältestendienst oder für einen Diakondienst, dann steht da auch immer, dass er seinem Haus gut vorstehen muss, vorstehen sollte. Und das ist damit, glaube ich, gemeint, dass wir wirklich dort im Kleinen treu sind und dann gibt es weitere Aufgaben, die Gott uns gibt und wo er uns einstellt in Verantwortung und wir können weiter einfach da reifen. Und ja, dann wird unser Licht vielleicht von einer kleinen Kerze, die vielleicht nur so ein bisschen flackert, zu einem Halogenstrahler oder so. Ja? Genau. Ja, und das Schöne daran ist einfach, dass wir eigentlich keine Pflichten haben oder keine große Verantwortung, ja, Verantwortung vielleicht schon, aber wie nochmal zu Beginn gesagt oder vorher, wir sind das Salz und wir sind das Licht. Also es ist in uns drin. Wir brauchen eigentlich nichts großartig dafür tun, um es zu entfachen, außer dass wir nah am Herrn bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr von den gesunden Gemeinden, da gab es vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen diese Gemeindewachstumswoche zum Thema Frucht bringen. Da war ganz schön, am ersten Abend, da hat der Frank Schmidt, der ist Winzer, christlicher Winzer aus der Nähe von Freiburg, und der hat erklärt, so eine Traube, oder die Beere, die muss nah, also die am nächsten am Weinstock sind, das sind die auch am besten schmecken, die den besten Geschmack haben. Und wenn wir nah am Weinstock bleiben, also am Herrn Jesus, dann bringen wir die beste Frucht. So, das heißt, wenn ich mich täglich mit dem Wort Gottes beschäftige und nah beim Herrn Jesus bleibe, dann brauche ich nichts weiter zu tun, weil der Jesus, der kümmert sich, oder der Vater als Weingärtner, der kümmert sich darum, dass die Früchte, ja, dass die Frucht bringen, dass sie gute Frucht bringen. Und ich glaube, das ist ziemlich beruhigend und schön, das zu wissen, dass wir das, wie gesagt, das ist einfach der Sinn und Zweck unseres Jüngerseins und unsere Identität, dass wir Frucht bringen und dass wir die beim Herrn Jesus bringen können, weil er dafür sorgt, dass wir das tun können. Und auch Psalm 1 zum Beispiel, ne, an den Wasserbächen gepflanzt. Ne, so. Einfach dranbleiben, auch so ein Baum, der da gepflanzt ist, an dem, ne, der kann ja nicht weg, der ist da, der steht da fest. Und das Wasser sorgt dafür, dass er versorgt wird. Genau, und dann ist halt die Konsequenz daraus, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also anhand unserer guten Werke, die wir tun, die wir einfach aus uns heraus tun, weil wir Christen sind, weil wir in der Jahresfolge sind und diese Identität in uns haben, werden die Leute den Vater verherrlichen. Und nochmal, diese guten Werke, es geht nicht darum, weil das geht aus den weiteren Versen der Bergpredigt hervor, da geht es ja um Almosen geben und um Fasten und so weiter, wo er hier sagt, darauf kommt es nicht drauf an, sondern wenn du fastest, ja, dann macht es aber nicht so, dass die Leute alle sehen, wie schlecht es dir gerade geht und dass du Mangel leidest, sondern da soll eigentlich gar keiner mitkriegen. Und wenn du betest, dann geh in deine Kammer und mach die Tür hinter dir zu. Also es geht nicht darum, die guten Taten zu tun, um der guten Taten willen, sondern einfach, weil es die logische Frucht ist, die aus uns hervorgeht. Und in unserem täglichen Umgang. Ne? Weil damals war es ja bei den Pharisäern zum Beispiel so, dass sie sich wirklich dann an die Ecken gestellt haben und tolle Gebete gesprochen haben. Oder jeder noch sehen konnte, boah, der hat jetzt einen 100-Euro-Schein in den Opferkasten getan. Nein, darum geht es nicht. Sondern das soll eigentlich Teil unseres Charakters sein, die Frucht des Geistes, ne? Dass sie offensichtlich wird in unserem Leben. Genau, und dann tun wir eigentlich automatisch diese guten Werke. Und die guten Werke sind nicht dafür da, dass wir in den Himmel kommen, sondern die Werke sind dafür da, dass der Vater verherrlicht wird. Und das heißt nicht, dass jeder automatisch Christ wird, der unsere guten Taten sieht. Ne? Auch der Hauptmann am Kreuz, der da steht, der verherrlichte den Vater und sagte wahrhaftig, dieser war der Sohn Gottes. Aber ob der jetzt dadurch direkt Christ geworden ist, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber trotzdem hat er den Vater verherrlicht. Also wir sehen, auch Ungläubige können den Vater verherrlichen, ohne jetzt wiedergeboren zu sein. Aber das ist natürlich das größere Ziel, oder das wäre natürlich schön, wenn die das dann trotzdem daraus dann auch werden. Und was auch gut ist, ist, wie gesagt, wir müssen uns nicht bemühen, irgendwo die Werke zu suchen, die wir tun können, sondern wenn wir in Epheser 2, Vers 10 schauen, dort steht ja, dass wir seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und mein tägliches Gebet ist jeden Morgen auch, dass ich diese guten Werke quasi sehe, die Gott schon für mich vorbereitet hat, ja, dass ich die einfach tue, weil die sind da. Ich muss nur aufmerksam, glaube ich, durchs Leben gehen und dann kann ich die auch tun und für ihn da sein und dementsprechend ein gutes Zeugnis sein und ein gutes Salz sein und ein gutes Licht sein, das in die Welt strahlt. Und ja, ich glaube, dann ist wirklich das Ziel erreicht, dass der Vater verherrlicht wird. Und deshalb möchte ich uns ermuntern, einfach Salz zu sein, Licht zu sein. Wenn ihr nachher euer Essen nachwürzt vielleicht, dann denkt ans Salz und das Licht anknipst. Genau, dass das nicht nur unser irdisches Leben verbessert, sondern dass wir entsprechend auch hinausstrahlen können und Menschen dazu führen, dass sie Gott verherrlichen. Amen.